Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen, dass wir deine Gnade empfangen dürfen, deine verändernde Gnade und durch dich neues Leben finden können. Wir danken dir, dass du uns eine Gewissheit schenkst, die über das irdische Leben hinausgeht und dass wir voller Zuversicht hier auf der Erde leben können, weil wir wissen, dass dein Plan größer ist. Du bist heilig, du bist wunderbar, alle Ehre sei dir alleine, Jesus. Amen. Guten Morgen alle gemeinsam. Ich hoffe, jedem Einzelnen hier geht es gut. Und wenn es dem einen oder dem anderen heute nicht so gut geht, hoffe ich, dass der Gottesdienst zur Stärkung beitragen kann heute Morgen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Ich weiß nicht, ob du heute mit einem Glauben an einen Gott gekommen bist oder nicht, aber heute möchte ich dich einfach ermutigen, diesem Gott eine Chance zu geben, in deinem Herzen, in deinem Leben zu wirken, ihn zu schmecken und möglicherweise kannst du dann doch einen gewaltigen und großartigen Gott entdecken, der dein größter Freund und auch dein Beistand hier auf der Erde sein möchte. Ich bin Missionar, mein Name ist Markus, mit meiner Frau Cindy. 2016 habe ich die Bibelschule abgeschlossen, ein theologisches Seminar und danach bin ich nach Kamerun umgezogen in die Mission. Da habe ich auch zunächst erst meine Frau kennengelernt, beziehungsweise sie war dann auch meine Freundin erstmals. Sie ist dann zurück nach Deutschland geflogen und ich bin in Kamerun geblieben. Und erst vier Jahre später haben wir dann letztendlich geheiratet. Aber zwischen 2016 bis 2020 bin ich in Kamerun geblieben und habe dort eben gearbeitet mit dem Missionswerk Liebe in Aktion. Mein ehemaliger Chef Peter Schneider ist für einige Leute hier ein Begriff, für andere vielleicht weniger. Peter Schneider hat durch unser Missionswerk Liebe in Aktion zahlreiche soziale Projekte in Kamerun realisiert, wie Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, eine Blindenschule und auch andere Projekte und nebenbei noch zahlreiche Kirchen gegründet. Und ich durfte ihn als Vorbild nehmen und eben auch auf dieser Schiene, auf dieser Bahn weitergehen und gemeinsam Gottes Reich bauen, eben in Kamerun. So, schauen wir mal. Das klappt bei mir gerade nicht. Genau, okay. Ein ganz kleiner Einblick in meine Arbeit. Bei dem ersten Bild, da habe ich gepredigt draußen. Das war eine Open-Air-Veranstaltung. Vielleicht hilfst du mir, ne? Genau, da. Danke, irgendwie klappt es nicht. Wir sind von Ort zu Ort gegangen und haben dann draußen über 3 Abende hinweg die gute Botschaft von Jesus gepredigt. Und die Menschen, die Jesu Liebe angenommen haben, mit denen haben wir dann dort vor Ort einen neuen Gottesdienst gestartet. Wir haben immer versucht, ein Grundstück zu kaufen in den verschiedenen Dörfern, in denen wir unterwegs waren. Ein Gebäude, in dem wir den Gottesdienst gleich starten können. Und dann haben wir eben auch dafür gesorgt, dass wir überall einen Leiter, eine Führungspersönlichkeit haben, die dann eben, nachdem wir mit unserem Programm fertig sind, dort die neu entschiedenen Menschen im Glauben begleiten. Gerne weitermachen. Das, was ihr hier seht, das ist die allererste Gemeindegründung in Kamerun gewesen. Das war im Jahr 2017. Das bleibt für mich immer noch in Erinnerung. Das war die allererste Kirche in einem Dorf namens Zadik. Den Namen müsst ihr euch nicht merken. Und da haben wir gesehen, wie Menschen, die wirklich weit weg von Gott entfernt waren, seine Liebe erfahren haben und auch Transformation in ihrem Leben erfahren haben. Wir haben einen Glaubensgrundkurs durchgehalten, da haben sie eine Bibel erhalten. Aber wir sind nicht immer bei diesen Strohhütten geblieben. Als Anfängermissionar, da war mein Budget natürlich sehr klein und wir haben natürlich alles genommen, was wir haben, um die gute Botschaft von Jesus zu verkünden. Aber Gott hat uns dann auch nach und nach immer wieder Sponsoren geschenkt, sodass wir auch einige Kirchengebäude bauen konnten. Auch auf dem nächsten Bild ist zum Beispiel so eine Kirche, die wir gebaut haben, immer nach dem gleichen Stil. Die weiße Farbe steht für die Reinwaschung durch Jesu, dass wir rein geworden sind. Und die rote Farbe steht für das Blut Jesu. Und so sehen auch alle unsere sozialen Projekte aus, alle nach dem gleichen Stil, weiß und rot, wie Peter Schneider das auch im ganzen Land verbreitet hat. Und auch die lokale Kirche, die heute dort 1500 Kirchen zählt, die Peter da auch ganz stark mit aufgebaut hat, die haben eben auch das gleiche Muster. und ist somit auch zum Markenzeichen in dem Land geworden. Eine weitere Tätigkeit ist im Laufe der Zeit für mich der Unterricht auf der Bibelschule geworden, weil ich glaube, dass wenn wir gesunde Leiter haben, die Gottes Wort wirklich auch gesund verstehen und leben, auch gesunde Kirchen bauen können. Und so waren wir eben in Bildung und gleichzeitig in der Gemeindegründung ganz stark aktiv. Hier nochmal, Kamerun liegt hier. Da habe ich die 4 Jahre Vollzeit gelebt und danach immer wieder kleine Einsätze durchgeführt, weil danach habe ich geheiratet im Jahr 2020 mit der wunderbaren Cindy. Und sie hatte noch ihre Ausbildung vor sich und daher konnten wir nicht komplett umziehen. Mittlerweile ist sie fertig. Ich habe noch einen Master in Deutschland angehängt in Intercultural Leadership, interkulturelle Führung im Bereich Mission. Und auch das habe ich diese Woche endlich abgeschlossen, wofür ich sehr dankbar bin. Und nun sind wir als Familie dabei, von Kamerun in das Nachbarland namens Tschad zu ziehen. Da sieht man auf der Karte nicht. Hier ist ungefähr die Linie in den Süden, wo es noch ein bisschen fruchtbar ist und der Rest des Landes liegt in der Wüste Sahara, also ein sehr heißes Land. Das letzte Jahr war ich mit meiner gesamten Familie zum ersten Mal da. Ich hatte davor schon einige Einzeleinsätze, aber mit meiner Familie war das eine spannende Erfahrung, denn unsere Tochter war gerade erst 4 Monate alt. Wir haben sie kaum mehr erkannt, sie hat nur gequengelt und viel geweint. Sie hat sich bestimmt gedacht, wo bringen mich meine Eltern hin? Als wir in der Hauptstadt N'Djamena angekommen sind, kam uns eine Temperatur von 50 Grad entgegen und das war natürlich herrlich. Ja, und auch in den Hotels, in denen wir übernachtet haben, die haben auch einige Wünsche offen gelassen. Ich kann mich erinnern, als wir angekommen sind in einer Herberge und da haben wir das Moskitonetz runtergezogen und dann fielen die toten Kakerlaken und Insekten runter und die Bettwäsche sah anstelle von weiß, bräunlich, gelblich aus, dass da schon einem die Tränen fast in die Augen kommen, gerade wenn man noch so ein kleines Baby in der Hand hat, ist verständlich. Und dennoch spüren wir Gottes Mandat und Gottes Ruf, in dieses Land zu gehen. Vor kurzem galt der Tschad als das zweitunentwickelste Land der Welt. Mittlerweile gilt es als das viertunentwickelste Land der Welt. Also es gibt Veränderungen immer auf der globalen Karte auf Platz 189 von 193 aufgelisteten Ländern weltweit. Also selbst in Afrika ist der Tschad sehr unentwickelt. Da sieht man auch an der Infrastruktur, die Kindersterblichkeit liegt bei 11%. Offiziell sind nur 13 Krankenhäuser im Land eingetragen, davon 9 in der Hauptstadt. Und wir leben weit von der Hauptstadt entfernt, 800 Kilometer. Die Bildungssituation in dem Land ist leider auch noch nicht gut ausgeprägt. Offizielle Statistiken sagen, dass nur 22% der Einwohner lesen und schreiben können. Was auch die Verbreitung des Evangeliums oder auch gerade das Lehren in der Bibelschule zu einer Herausforderung macht, weil viele eben auch nicht lesen und schreiben können, auch Pastoren. Die Kirche im Land ist erstaunlicherweise auch im Vergleich zu den meisten Nationen sehr jung geblieben. Das liegt daran, dass die Kolonialmächte damals alle missionarischen Bemühungen vehement abgewehrt haben. Und so kam es, dass im Jahr 1923, sprich exakt vor 101 Jahren, dass die Lutheraner in das Land kamen und die erste Kirche gründen. Selbst die Katholiken, die normalerweise meistens schneller sind als die evangelischen Kirchen, die kamen im Jahr 1929 ins Land und dann erst ab den 50er Jahren kamen auch dann die Freikirchen. Die allererste Pfingstbewegung im Land ist im Jahr 1954 entstanden. Das ist mitunter eine der Bewegungen, mit der wir zusammenarbeiten werden. Wir werden dort nicht nur mit einer Bewegung arbeiten, sondern mit einigen. Und unser Ziel ist es eben, dass wir gerade unter auch den Pfingstkirchen da auch eine Einheit aufbauen können und da eine Stärkung in die gesamten Bewegungen hineintragen. Genau. Einer unserer Projekte nennt sich Foyer Betelpia und an dieser Stelle möchte ich auch hier an dieser Gemeinde meinen Dank lassen. Diejenigen, die regelmäßig hier in der Gemeinde sind, die haben mitbekommen, dass wir da ein Gebäude bauen für Mädchen, die vor der sogenannten Genitalverstümmelung fliehen. Wir bauen da ein Zentrum und ihr habt auch kräftig mitgespendet. Wirklich nochmal von ganzem Herzen danke. Eure Gemeinde hat sich wirklich großzügig erwiesen und hat auch sehr viel beigetragen. Ja. Was ihr hier seht, sind eben 3 der 120 Mädchen, die wir dort aufgenommen haben. Wir haben die Mädchen schon seit einer Weile untergebracht, die eben vor der Beschneidung fliehen. Aber sie haben so eng gelebt, teilweise 30 Mädchen in einem winzigen Zimmer zusammengekauert, dass die Lebensumstände einfach unerträglich waren. Und deswegen mit Liebe in Aktion ging es letztes Jahr los, dass da ein neues Gebäude gebaut wurde. Im Januar war ich da auch mit einem Team, da waren auch einige Leute aus Deutschland da. Also ihr könnt da sehen, dass es eine bunte Truppe war, mit der wir dann auch dort geholfen haben, den Bau umzusetzen. Im Januar, als wir ankamen, gab es nur ein Streifenfundament. Also sehr, die Arbeitsweise war natürlich nicht so wie in Deutschland. Man hat da nicht die ganzen Werkzeuge, sehr primitiv. Und dennoch haben wir es dann in 2 Wochen geschafft, dann auch die Mauer hochzuziehen. Das Tolle war, dass die Leute, die aus Deutschland kamen, das waren wirkliche Handwerker, das waren nicht nur Freiwillige und die konnten da auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Mittlerweile sind wir mit dem Zentrum für die Mädchen fast fertig. So sieht es aktuell aus und wir glauben, dass es in 2-3 Monaten komplett fertiggestellt wird. Im Februar dieses Jahres haben wir auch angefangen mit unserem eigenen Missionshaus, mit unserer Missionsstation. Und hier bekommt ihr auch einen ganz kleinen Einblick. Also ist alles ziemlich frisch, was da jetzt passiert ist. Und da sind wir Gott auch da extrem dankbar, dass Gott schon viele Gemeinden auch und auch Herzen berührt hat. Wie viele wissen, wir leben auch nur von Spenden. Und wir haben bisher einiges geschafft. So, das ist der aktuelle Stand von unserem Missionshaus. Und der Gedanke ist, dass dieses Jahr das Haus komplett fertiggestellt wird und wir mit der Familie, meine Frau ist gerade hochschwanger, sobald das Kind auf die Welt gekommen ist, das nächste Kind, dann gemeinsam in den Schatz ziehen. Und da ist es eben wichtig, dass die Klimaanlage noch eingebaut wird. Gerade in dem Land mit so kleinen Kindern ist es wirklich gefährlich, dass die Moskitogitter überall auch an den Fenstern befestigt werden. Im Oktober letztes Jahr bin ich dann Malaria erkrankt worden. Im Januar, als wir dann mit dem Team da waren aus Deutschland, sind auch 2 Leute an Malaria erkrankt worden. Und der Tschad gilt als einer der gefährlichsten Länder, was Malaria betrifft. Da gibt es die gefährlichsten Malaria-Stechmücken und die auch sehr tödlich sind, gerade bei Kindern. Deswegen, da mache ich keine Kompromisse, da will ich meine Familie in Schutz nehmen und gehe sicher, dass das Haus fertig ist. Genau, und auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für alles, was von euch kam. Wir haben einen Großteil geschafft und dennoch fehlt noch ein Großteil. Deswegen, falls Gott dem einen oder anderen etwas aufs Herz legt, wir glauben, dass Gott einen Segen darauf legt, wenn wir den 10. Teil in die Gemeinde geben. Aber wenn wir darüber hinaus eine Summe, die uns vielleicht nicht wehtut, viele haben irgendwelche Vereine, in die sie gehen oder Fitnessstudio, Netflix, Amazon Prime oder sonst was, teilweise nutzen wir es nicht, es tut uns nicht weh. Und wenn jemand auch eine Summe noch zusätzlich in die Mission geben möchte, die ihm nicht wehtut, gerne über den 10. hinaus, dann würden wir uns extrem freuen. Und wenn jeder das tut, in einem kleinen Ausmaße, kann man gemeinsam weltweit sehr viel bewegen und dann seid auch ihr Teil einer großen Sache über Langenfeld, über Leverkusen und die Pläne, die ihr habt, hinaus. Das Ziel ist, nicht nur bei dem Foyer Bit Elpia zu bleiben, also bei der Betreuung von den Mädchen, die von der Beschneidung fliehen, sondern das Ziel ist auch, Pastoren auszubilden. Auf dem Bild seht ihr gerade Pastoren, die in einer Ausbildung sind. Und tatsächlich ist die Pastorenausbildung noch sehr schwach ausgeprägt. Da ist das Erbe, wie wir es in Deutschland haben, nicht wirklich christlich, sondern eher animistisch geprägt. Und deswegen meinen viele Pastoren es wirklich gut und dennoch sind gewisse animistische, traditionelle Züge, die ungesund immer noch sehr stark vorhanden. Und das bekennt eben auch der nationale Vorstand, mit dem wir zusammenarbeiten. Also es ist nicht hier, dass ich von oben herabkommen möchte, sondern die nationale Kirche, sie hat uns gefragt, ob wir denen helfen können, Pastoren gemeinsam auszubilden, um auch gesunde Kirchen zu bauen. Weil viele der Pastoren schicken bis heute ihre eigenen Töchter zu dieser Beschneidung. Und die Folge ist da tatsächlich, dass durchschnittlich jedes 4. Mädchen bei der Beschneidung an den kurz- oder langfristigen Folgen stirbt. Und leider sind sogar viele, die gläubig sind, nicht bereit, eine Frau zu heiraten, die nicht beschnitten ist, weil eine Frau, die beschnitten ist, sie gilt als vollwertig. Aber andersherum gilt sie eben nicht als vollwertig und nicht als ehetauglich. Deswegen, diese Arbeit ist für uns einfach extrem wichtig, gesunde Bibelschulen bauen, um letztendlich auch im gesamten Land gesunde Kirchen zu bauen, eine kirchliche Infrastruktur zu legen, damit die Kirche dann selbstständig sich ausbreiten kann. Genau. Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam in das Thema eintauchen, das ich mit der Frage gestartet habe, was traue ich Gott zu? Ich weiß nicht, ob du Gott kennst oder nicht, vielleicht traust du Gott auch gar nicht zu. Du sagst, ich kenne Gott gar nicht. Vielleicht bist du mit Gott schon unterwegs und du hast Gott schon einiges zugetraut und auch erlebt, wow, Gott, wenn ich mich auf seine Verheißungen, auf sein Wort stelle, dann ist er treu und er erfüllt gewisse Dinge. Ich möchte dir heute einfach Mut zusprechen, Gott etwas zuzutrauen. Egal, wo du heute stehst, ihm die Chance zu geben, das zu bewirken, was er am besten tun kann, und zwar Menschen retten. Befreien aus inneren Schmerzen, Qualen, von Zerbrochenheit, von Komplexen, von Krankheit, von einem miserablen Zustand. Aber auch darüber hinaus möchte Gott uns seine wunderbaren Pläne anvertrauen. Denn seine Pläne, die er für jeden Einzelnen hier auf dem Menschen, für jeden einzelnen Menschen hier geschmiedet hat, die sind wunderbar und so viel besser als die Pläne, die wir als richtig und gut erachten. Deswegen nochmal die Frage, was traue ich Gott zu? Also es geht um den Glauben, der auf die Größe Gottes vertraut. Jesus war gerade dabei, in Matthäus 14 eine große Volksmenge zu ernähren. 5 Brote, 2 Fische und 5000 Mann, wahrscheinlich mit Kindern und Frauen, 25.000, 30.000 Menschen, die er da ernährt hat. Ein gewaltiges Wunder ist geschehen. Und danach wollte Jesus Zeit mit seinem Vater verbringen. Er wollte alleine sein, weil er wusste, er kann nur, wenn er mit seinem Vater verbunden ist, auch weiterhin aktiv dienen. Um alleine zu sein, sandte er die Menge weg, aber auch seine Jünger, die ihn immer begleitet haben. Er setzte sie aufs Boot und bat sie schon mal auf die andere Seite des Sees zu fahren, während er auf dem Berg Zeit mit seinem Vater verbringt. Und Jesus, er war ein Mann des Gebets. Jesus konnte wirklich lange beten. Die Jünger mitten im Sturm, auf See, Angst zu ertrinken, die Wellen kamen, der Regen, Donner, Gewitter. Und sie haben wirklich gedacht, hey, jetzt ist es aus mit uns, jetzt ist vorbei. Und ganz plötzlich läuft da irgendein Gespenst, irgendein Phantom auf dem Wasser. Und da heißt es, dass diese Gestalt da zur 4. Nachtwache kam. Also Elberfelder, Luther-Übersetzung, die sprechen da von 4. Nachtwache. Was ist denn die 4. Nachtwache genau? Ich glaube, dass Jesus angefangen hat zu beten, zur 1. Nachtwache. Die Römer haben die Nacht in 4 Teile aufgeteilt, in 4 Nachtwachen. Die 1. Nachtwache war zwischen 18 und 21 Uhr. Jesus war immer noch dabei zu beten. Und die Jünger haben im Sturm gekämpft. Die 2. Nachtwache war zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Jesus war immer noch am Beten. Und die Jünger, sie bangten um ihr Leben. Die 3. Nachtwache war dann zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens. Und Jesus hat immer noch gebetet. Und dann erst zur 4. Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr morgens kam Jesus auf dem Wasser zu den Jüngern zu. Und sie waren wahrscheinlich schon sowas von besorgt und ängstlich. Sie haben wahrscheinlich auch nicht mehr klar gesehen und sie sahen nur, dass da irgendwie jemand auf dem Wasser läuft. Und hier kommt einer der verrücktesten Jünger Jesu ins Spiel. Jesus sagt zuerst, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin es. Und da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann stille den Sturm. Das wäre die logische Reaktion eigentlich, oder? Wenn du es bist, Jesus, ich weiß, dass du Wunder tun kannst, dann still den Sturm. Nee, Petrus, er ist wirklich verrückt. Er sagt, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Typisch Petrus. Die Tatsache ist, in der Aussage, Herr, wenn du es bist, zeigt eine tiefe Vertrauensbasis zwischen Petrus und Jesus. Jetzt, wenn ich die Frage an dich richte, kannst du zu jeder beliebigen Person sagen, wenn du es bist? Ich glaube nicht. Wenn wir eine Person kennengelernt haben und sie vielleicht dann wieder treffen können und sagen, hey, wenn du es bist, dann, wie Petrus in dem Fall sagen konnte, dann weiß ich, dass du in der Lage bist, diesen Sturm zu stillen. Ich kenne dich. Wenn du es bist, dann weiß ich, dass du Herr über Gewalten bist, Naturgewalten. Petrus hatte eine persönliche Freundschaft zu Jesus etabliert. Und das ist das Erste und Wichtigste, was Gott von uns haben möchte. Er möchte diese persönliche Freundschaft mit uns haben, dass auch wir in unseren persönlichen Stürmen zu ihm sagen können, Herr, Ich weiß, du bist da, ich kenne dich, du wirst für mich kämpfen. Petrus erlebte erst jetzt die Brotvermehrung. Er wusste, Jesus ist in der Lage, alles zu tun. Als Jesus die Jünger aussandte, jeweils zu zweit, um in seinem Namen Wunder zu tun, die gute Botschaft zu predigen, da legte Petrus die Hände auf und die Menschen sind gesund geworden. Sie wurden befreit von bösen Geistern. Die Menschen nahmen die gute Botschaft von Jesus an und er hat gesehen, wow, auf das Wort Jesu hin funktioniert es. Petrus versuchte die ganze Nacht zu fischen, kein Fisch geangelt und während des Tages, wo die Sonne auf das Wasser knallt und die Fische sich tief im Wasser verstecken, da sagt Jesus, wirf die Netze nochmal über Bord und auf das Wort Jesu hin können sie die Netze kaum hochkriegen. Petrus kannte Jesus. Er hatte eine persönliche Beziehung zu Jesus und deswegen konnte er sagen, Herr, wenn du es bist, dann weiß ich, dass du Herr der Lage bist. Es ist ein Unterschied, in die Kirche zu kommen, sich hinzusetzen, überall mitzumachen und eine echte persönliche Beziehung mit Jesus aufzubauen. Und ich möchte dich heute ermutigen, wirklich diese persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen, dass du auch in deinen herausfordernden Situationen sagen kannst, Herr, ich weiß, dass du über Stürme triumphierst. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus, er springt nicht einfach ins Wasser, sondern er bittet praktisch um eine Grundlage. Herr, befehle mir. Wenn du etwas sagst, dann weiß ich, dass ich auf dein Wort stehe, dass ich auf deinem Wort stehen kann, dass ich auf deinen Verheißungen laufen kann. Und ich glaube, das Gebet Petri ist eine gute Vorlage auch für unser persönliches Leben, dass wir auch wie er sagen, Herr, befehle mir, zeige mir deinen persönlichen Plan für mein Leben. Was ist dein persönlicher Plan für die Gemeinde? Ich glaube, dass man wirklich Christsein spielen kann und gleichzeitig Gottes wunderbaren Auftrag, Gottes Plan verpassen kann. Deswegen sollte es unser regelmäßiges Gebet sein, Gott zu bitten, Herr, führe mich wirklich in die Berufung. Da, wo du mir die Talente, Stärken, Ressourcen gegeben hast, damit ich hier auf der Erde einen Unterschied machen kann. Die Frage ist, wie spricht Gott zu uns? Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der von Gott schon irgendein Mandat bekommen hat, irgendeinen Auftrag und du bist auch schon hinterher. Aber vielleicht gibt es hier auch den einen oder anderen, der sagt, Gott hat zu mir noch gar nichts gesagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie spricht Gott zu uns? Ich glaube, das allererste und das Wichtigste, Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Und wenn Gott auch auf irgendeine andere Art und Weise spricht, dann kommt es nicht von ihm. Wenn es der Bibel widerspricht, dann ist es nicht Gott, der geredet hat. Das Erste und das Allerwichtigste. Gott kann natürlich auch durch Umstände sprechen. Ich glaube, dass Gott auch durch euren Pastor sprechen kann. Michael, glaubt ihr das? Ja, er kann auch durch euren Pastor sprechen, durch Leiter. Er kann durch prophetisches Reden sprechen, durch Träume. Aber das muss alles geprüft werden. Was ganz viele Leute oft ignorieren, ist die Tatsache, dass Gott auch ganz oft in unser Herz hineinspricht. Ich habe zu den Menschen gehört, die auf den Knien standen und gesagt haben, ach Herr, zeig mir doch deine Wege, zeig mir doch, was du mit meinem Leben vorhast. Und in meinem Herzen pochte es, junge Menschen zum Glauben zu bringen. Aber irgendwie war es für mich nicht klar, dass Gott gesprochen hat. Ich wollte, dass irgendwie ein Engel erscheint, dass ich eine akustische Stimme höre. Und umso mehr ich bete, desto mehr pocht mein Herz für junge Menschen, sie mit der guten Botschaft von Jesus vertraut zu machen. Wir lesen in der Bibel von Nehemia. Als Nehemia erfuhr, dass die Mauern gefallen sind, kam kein Engel, da war keine akustische Stimme, keine Vision, die ihn packte, sondern sein Herz wurde erschüttert und Gott legt es in sein Herz, die Mauern wieder aufzubauen. Die Frage lautet, wenn du Gott vom ganzen Herzen liebst, kann Gott dir schlechte Sehnsüchte in dein Herz geben? Ich glaube, dass unser Herz trügerisch sein kann, ja, aber wenn wir Gott vom ganzen Herzen lieben, dann spricht er auch ganz oft durch unser Herz. Natürlich lohnt es sich, das mal wieder abzugleichen, mit den Leitern zu sprechen, aber dann go for it. Wenn es wie eine Leidenschaft nicht hineinkommt, Gott muss nicht immer einen Engel schicken. Ab und zu tut er es, sei dankbar dafür, aber warte nicht darauf. Das Erste und Wichtigste ist, nach Gottes Absichten zu fragen. Petrus bittet um etwas Absurdes, etwas fast Idiotisches in einer solchen Situation, in der die Menschen dabei sind, zu sterben, im Wasser zu versinken. Aber die Antwort Jesu ist genauso absurd. Ab und zu lässt sich Jesus auf unser Spielchen ein. Jesus sagt einfach, ja, komm, komm, du kannst auf dem Wasser laufen, komm. Und die Tatsache ist, wenn Gott spricht, dann wird das Unmögliche möglich. Wenn Gott spricht, können wir, symbolisch gesprochen, auf dem Wasser laufen, das Unmögliche tun, weil es nicht mehr um unseren Plan geht, sondern es geht um Gottes Plan. Und gleichzeitig geht es nicht um unser eigenes Mühen, sondern wir können, wenn Gott gesprochen hat, in seiner Treue ruhen. Weil wir wissen, er hat gesprochen, er ist treu und natürlich ist da Anspannung da und Herausforderung, Krampf und alles, was dazugehört. Und gleichzeitig darf ich mir immer wieder sagen, Gott, du hast gesprochen, ich darf ruhig bleiben. Es geht nicht um meine Ehre, nicht um meinen Plan, sondern es geht um deine Ehre und um deinen Plan. Und du willst dich letztendlich groß machen. Gott berief Mose, zum Pharao zu gehen und das Volk Israel zu befreien. Was sagte Mose? Sagte, wer bin ich schon? Wie oft sagen wir, wer bin ich schon? Ich bin zu jung. Okay, er hat nicht gesagt, zu jung, sondern er hat gesagt, ich kann nicht reden. Aber Jeremia sagte, ich kann nicht reden. Oder ich bin zu jung. Oder Paulus sagt auch zu Timotheus, er soll sich nicht als zu jung erachten. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin in Midlife-Crisis. Es gibt immer irgendwelche Gründe, aber wenn Gott gesprochen hat, dann gilt hier Gottes Wort. Und wir dürfen uns auf sein Wort, auf seine Verheißung positionieren. Amen. Amen. Gleichzeitig, wenn Gott gesprochen hat, gibt es keine Alternative mehr. Meistens. Gott sprach zu Jona, geh nach Ninive und predige ihnen das Gericht Gottes. Jona, nee, der war nicht einverstanden mit Gott. Er sagte, was du willst, das will ich nicht. Und er wollte sich vor Gott verstecken. Die Tatsache ist, dass er keinen Frieden in seinem Herzen gefunden hat. Wenn Gott spricht und wir seinem Auftrag, seinem Befehl fliehen, werden wir hier auf der Erde keinen Frieden finden. Es gibt keinen besseren Ort als den Ort, wo Gott uns haben möchte. Für mich gibt es keinen besseren Ort, als nach Kamerun in den Tschad zu gehen, auch wenn ich auf so viele Dinge hier verzichte. Ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten ich nicht gehen konnte von Menschen, die mir nahestehen, auf Beerdigungen von Menschen, die mir nahestanden, auf den guten Döner, den ich hier liebe, auf den musste ich hier verzichten, auf so viele Speisen musste ich hier verzichten. Und dennoch hätte ich hier in Deutschland nicht diesen Frieden gefunden, wie dort in Kamerun, in Tschad, weil Gott einen Auftrag für mich dort hat. Deswegen, wenn Gott spricht, macht er es möglich und gleichzeitig schenkt uns Frieden, wenn wir auf diesem Weg weiter wandeln. Und hier auch ganz wichtig, Glauben und Dummheit muss unterschieden werden. Vielleicht gibt es auch die Leute, die sagen, oh, ich gehe jetzt ins Kriegsgebiet, ich gehe jetzt in der Ukraine, jetzt da, wo die Menschen an der Front stehen oder irgendwo in Israel, Palästina, ich predige jetzt da den Leuten, die im Krieg stehen oder was auch immer. Gott möchte zu uns sprechen und wir laufen auf der Grundlage seines Wortes. Und deswegen Glaube und Dummheit bitte nicht unterscheiden. Gerade wenn es um große Entscheidungen geht, glaube ich, dass wir noch mehr Gewissheit von Gott brauchen. Wenn es kleine Entscheidungen sind, dann riskier es einfach für Gott. Lohnt sich ab und zu trotzdem Risiken einzugehen für Gott. Aber wenn es um große Entscheidungen geht, dann prüft das bitte ganz genau. Und Petrus, er stieg aus dem Boot und er ging auf dem Wasser. Er hat festgestellt, wow, es funktioniert. Auch wenn es bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Petrus, der jetzt aus der Komfortzone gestiegen ist, der jetzt die ersten Schritte auf dem Wasser gewagt hat, hatte seinen Blick auf Jesus gerichtet. seinen Blick auf die Verheißung Jesu gerichtet, dass er auf dem Wasser laufen kann. Doch ganz plötzlich merkt er, oh, dass die Wellen auch da sind und der Sturm. Oh, und er beginnt zu sinken. Sobald wir unser Vertrauen in Gottes Hände legen, werden die Stürme noch größer erscheinen, noch mehr um uns herum toben. Petrus, der ja Fischer war, wusste ja einigermaßen, wie man so ein Boot auch im Sturm retten kann, oder? Ich meine, das ist ja sein Job gewesen. Tagtäglich war er auf dem Boot und selbst im Sturm fühlt er sich in einem Boot sicherer normalerweise als auf dem Wasser. Und selbst in unseren Stürmen, da halten wir in unserem vertrauten Umfeld oft fest. Gerade auch die Menschen, die sich ganz frisch entschieden haben, Jesus nachzufolgen, sie erleben oft die heftigsten Stürme. Vielleicht bist du noch nicht lange im Glauben unterwegs. Du bist vielleicht noch frisch unterwegs und merkst auf einmal, wie Familie auf einmal gegen dich aufsteht, wie die Umstände auf einmal gegen dich gehen und alles versucht, dich zu entmutigen, mit Jesus weiter unterwegs zu bleiben. Der Glaubensweg ist immer angefochten. Und es ist nicht immer nur der Teufel, der Stürme zulässt, sondern auch Gott erlaubt Stürme in unserem Leben, um zu prüfen, ob wir ihm wirklich vertrauen. Und hier möchte ich eine Wahrheit weitergeben, die viele vielleicht noch gar nicht so kennen. Viele erhoffen sich ein großes Wunder von Gott, damit sie ihm vertrauen können. Sagen, Gott, wenn du meine Mutter heilst, die so krank ist, wenn du hier ein Wunder tust, dann werde ich mein Leben dir geben, dann werde ich dir glauben, dann werde ich dir vertrauen. Die Tatsache ist, dass der Glaube, der durch Wunder entsteht, oft nur kurz da ist und später wieder geht. Warum? Weil das ein Glaube ist, der keine Wurzeln geschlagen hat. Echter Glaube, der bleibt. Ein Vertrauen in Jesus, welcher Wurzeln schlägt, ist derjenige, der mit ihm gemeinsam durch Stürme des Lebens gegangen ist und der persönlich erfahren hat, dass Jesus ihn durch diese Stürme durchgetragen hat. Und das ist ein Glaube, der bleibt. Das, was wir anschauen, gewinnt Macht über unser Leben. Solange wir auf Jesus schauen, gewinnt Jesus und seine Verheißungen Macht über unser Leben, über unsere Umstände. Wenn wir aber nur auf die Umstände schauen, ja, die Umstände sind natürlich auch da, die wollen wir nicht ignorieren, aber dann gewinnen die Umstände Macht über unser Leben. Ich möchte mal etwas illustrieren, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber vielleicht kann der Rainer mal nach vorne kommen, er ist schön groß und die Helga, du bist ein bisschen kleiner, wärst du bereit nach vorne zu kommen? Vielleicht kommst du dann auch nochmal nach vorne. Und das ist unser Goliath, du darfst mal hier nach vorne kommen. Brauchst du Hilfe? Und die Helga, das ist unsere Davida. Also, hier haben wir Davida, ihr dürft gerne ein bisschen näher kommen, ihr dürft euch in die Augen schauen. Und ganz ehrlich, Davida, du darfst gerne den Goliath anschauen. Gerne nochmal einen Schritt näher. Und jetzt richtig schön in die Augen schauen. Also du hast wirklich ein großes Problem, ne? Also ein echt großes Problem. Ich kann dir nochmal deine Muskeln zeigen. Da komm, einmal so machen, ja. Und ganz ehrlich, normalerweise müsste Davida zittern. Wenn sie ihn anschaut, müsste sie zittern. Aber das Gute ist, Davida schaut nicht auf ihr Problem, sondern sie schaut ganz nach oben in den Himmel auf ihren Gott, der größer ist als ihr Problem. Und deswegen bist du fertig. So, ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ein damaliger China-Missionar Hudson Taylor sagte mal, es geht nicht um einen großen Glauben, sondern es geht um einen Glauben an einen großen Gott. Ich möchte das wiederholen. Es geht nicht um einen großen Glauben, sondern es geht um einen Glauben an einen großen Gott. Gott möchte einfache Männer wie dich und mich gebrauchen, um Großartiges zu bewirken, weil wir an einen großartigen Gott glauben. Wer meine Geschichte kennt, wer weiß, in welchem Dreck ich gesteckt habe, der könnte es gar nicht glauben, dass Gott mich heute gebraucht, um in Kamerun und Tschad zahlreiche Gemeinden zu gründen und Menschen zu Jesus zu führen. Und ich bin nichts Besseres, ich bin nichts Großartiges, aber ich lege mein Vertrauen auf Gott. Auch jetzt dieser Schritt mit der Familie in den Tschad umzuziehen, ich sage ehrlich, das ist eine Riesenherausforderung. Die letzten Male, als wir als Familie da waren, wie oft haben wir gedacht, schnell zurück nach Deutschland. Die Umstände sind herausfordernd. Unsere Tochter ist nur am Weinen, sie ist wieder krank. Wir sind erst letzten Monat wieder dort in Kamerun gewesen und sie hat Durchfälle ohne Ende gehabt, über Wochen hinweg. Und erst jetzt vor kurzem hat sich das beruhigt. Es ist nicht immer leicht. Und wir halten so gerne fest, dieses Boot, auf dem wir stehen, das Vertraute. Aber ich weiß, dass Gott treu ist. Noch fehlen uns auch die Ressourcen. Es sind noch ungefähr 40.000 Euro, die uns zum Beispiel fehlen für das Haus. Ich weiß, Gott ist treu. Er ist treu. Und wisst ihr, das Gute ist, Gott ist niemals zu spät, aber er ist auch nie zu früh. Er ist treu. Petrus, er begann zu sinken. Und vielleicht bist du auch in deinem Leben gerade irgendwo dabei zu sinken. Ob du schon mit Jesus auf dem Wasser gelaufen bist oder nicht. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ich versinke und deine Hand emporhebst zu Jesus, was wird er machen? Er wird nicht an dir vorbeigehen. Wie bei Petrus wird er deine Hand nehmen und dich wieder auf das Wasser stellen, damit du weiterlaufen kannst. Und es ist besser, 10-mal zu fallen und 10-mal wieder aufzustehen, als 1-mal zu fallen und liegen zu bleiben. Es ist besser, 1.000-mal zu fallen und 1.000-mal wieder aufzustehen, als 10-mal zu fallen und beim 9. Mal liegen zu bleiben. Gott ist treu. Er wird dir immer wieder seine Hand reichen und sagen, blicke auf mich, schaue auf mich. Ja, die Stürme sind da, sie toben. Krankheit ist da, Schicksalsschläge sind da, Angst ist da, Enttäuschung ist da, Verlust ist da, Schmerz ist da. Aber Gott, er ist treu und er ist größer und er steht zu seinem Wort. Und heute dürfen wir wieder ganz neu Ruhe und Frieden in seiner Treue finden, weil Jesus gut ist. Wisst ihr, in Matthäus 8 gibt es eine ähnliche Geschichte. In Matthäus 8 waren die Jünger mit Jesus auf See und Jesus schlief. Er hat geschlafen. Und vielleicht haben wir auch das Gefühl, Jesus, er schläft in meinem Leben. Er ist zwar irgendwie da, aber er schläft, er handelt nicht. Aber ab und zu prüft unser Gott unseren Glauben noch mehr. Ab und zu ist er nicht nur am Schlafen, sondern er ist gar nicht da. In Matthäus 14 sehen wir auf einmal die nächste Stufe von Glaubensherausforderung. Er ist gar nicht da. Wieder ein Sturm, nicht mal ein schlafender Jesus, sondern gar kein Jesus. Und wenn du durch Situationen gehst in deinem Leben, in denen du das Gefühl hast, Jesus, er ist gar nicht mehr da, dann möchte ich dir sagen, die Belohnung nach einer solchen Prüfung ist umso größer. Und Gott wird deinen Glauben herrichten, auf festes Fundament stellen, weil du erfahren hast, dass er treu ist. Und das Gute ist, ich komme auch gleich zum Schluss, er erlaubt Stürme, ja, aber er schenkt immer wieder Ruheoasen unser Leben. Er ist derjenige, der Autorität hat über Stürme, über Naturgewalten und er ist derjenige, der dem Sturm geboten hat, ruhig zu werden. Und auch in meinem und deinem Leben wird er immer wieder erlauben, dass so Oasen kommen, denen du wieder auftanken kannst. Und dann wird er wieder Momente schenken, in denen du wieder herausgefordert wirst, ihm zu vertrauen. Und so entsteht ein Glaube, der auf seine Größe basiert und seinen Plan zu erfüllen. Ich bin beeindruckt von einem jungen Mann namens Gambo in Kamerun. Er kam zum Glauben aus einem muslimischen Background. Als er in der Kirche war, eine Kirche, die wir auch gebaut haben, in einem wirklich muslimischen Dorf, über 90% Muslime, da kam seine Verwandtschaft und sie hat ihn herausgezogen mit Gewalt und hat ihn fast tot geprügelt. Der Pastor, er kam dazwischen und hat gesagt, wenn ihr noch weitermacht, stirbt er. Und irgendwie hat es gerade so geschafft, sie davon abzuhalten, ihren eigenen Jungen zu töten. Sie haben mehrfach versucht, ihn über Ernährung zu vergiften. Gott hat ihn bewahrt und er ist erstaunlicherweise trotz dieser Stürme im Glauben geblieben, hat Jesus vertraut und das schon über mehrere Jahre hinweg. Gott hat ihn versorgt für die Schule, für die Ausbildung, die er jetzt vor kurzem abgeschlossen hat, obwohl die Familie ihm den Rücken gekehrt hat. Er hatte die Situation, dass er an die Decke gehängt wurde mit einem Seil, Füße oben, Kopf unten und die ganze Nacht wurde er praktisch gefoltert, immer wieder auf den Boden gesetzt, damit er nicht erstickt und dann wieder angehängt. Ihr Ziel war, dass er Jesus ausspuckt. Und dennoch ist er im Glauben festgeblieben. Und das sind für mich Menschen, die ich bewundere, die einen Glauben, ein Vertrauen beweisen an diesen Gott und stärker werden. Lass uns einfach da, wo wir sind, gemeinsam die Augen schließen. Und ich möchte, dass du jetzt in dein persönliches Leben hineinschaust und vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht. Aber heute spürst du in deinem Herzen, es lohnt sich vielleicht, diesen Jesus kennenzulernen, einfach mal zu versuchen. Du hast nichts zu verlieren. Und wenn du sagst, heute möchte ich eine Entscheidung für Jesus treffen, vielleicht auch meine allererste, während alle ihre Augen geschlossen haben, dann heb doch ganz kurz deine Hand, damit ich heute für dich beten darf. Gibt es jemanden, der sagt, heute möchte ich eine Entscheidung für Jesus treffen, ihm nachfolgen? Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand. Und ich möchte jetzt gerne ein Gebet vorsprechen und als gesamte Gemeinde dürft ihr mir dieses Gebet nachsprechen, um es denen einfacher zu machen, die diesen Schritt jetzt tun möchten. Ich könnte gerne jetzt nachbeten. Jesus Christus, wir kommen heute zu dir. Danke, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Vergib mir meine Schuld. Nimm meinen Schmerz. Komm in mein Herz. Regiere in mir und lebe in mir. Danke, dass du mich angenommen hast und dass ich dein Kind geworden bin. Amen. Hey, komm, lass uns mal einen Applaus geben für diejenigen, die hier heute entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Du hast heute die beste Entscheidung getroffen. Du kannst es natürlich auch mit einigen Gemeindeleitern hier teilen. Fühl dich frei, aber ich glaube, es ist einfach der beste Schritt, jemanden zu finden, der dich an der Hand nehmen kann und dich darin begleiten kann, diesen Glaubensweg zu wagen und zu gehen. Und die Menschen hier, die freuen sich, dich zu begleiten auf diesem Weg. Lass uns doch noch einfach gemeinsam für jeden Einzelnen beten, der sagt, ich bin vielleicht auf diesem Glaubensweg oder war auf diesem Glaubensweg, aber ich habe das Gefühl, dass die Wellen überhand genommen haben, dass ich nicht mehr wirklich meinen Blick auf die Verheißung habe, nicht mehr den Blick auf Jesus gerichtet habe. Lass uns doch einfach da nochmal jeden Einzelnen, der das betrifft, einfach ganz kurz, dass du nochmal deine Hand hebst, dass wir noch gemeinsam viel für euch beten können als gesamte Gemeinde. Gott sieht eure Hände, ja. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Amen. Halleluja. Gott sieht eure Hände. Lasst uns einfach jetzt als gesamte Gemeinde, wir dürfen auch gerne aufstehen, sitzen bleiben, fühlt euch frei. Lasst uns einfach jetzt für die einstehen, die sagen, ich möchte wieder aufstehen. Jesus wird eure Hand nehmen. Jesus wird euch wieder aufrichten. Und er wird es euch möglich machen, weiter im Glauben bildlich auf diesem Wasser zu laufen. Jesus, wir danken dir dafür vom ganzen Herzen, dass deine Gnade niemanden außer vor lässt, dass deine Gnade jeden Menschen annimmt und dass deine Gnade eine packende und verändernde Gnade ist. So bitten wir dich, dass du jetzt kommst mit einem frischen und neuen Glauben und dass all das, was uns auf dem Wasser halten möchte, was uns auf diesem Glaubensweg behindert hat, dass du da Einhalt gebietest, dass du ein Keil da reinbrichst und dass Freiheit hineinkommt in deinem wunderbaren Namen. Möge es eine Sucht sein, eine Abhängigkeit, ein innerer Schmerz, irgendein Schicksalsschlag. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt mit deiner wunderbaren Liebe, mit deiner Hand, mit deiner Berührung kommst, Trost spendest, Kraft spendest, Leben spendest und wieder aufrichtest.
Ich habe noch den ganz starken Impuls hier, dass es einige Leute gibt, die unbedingt Gottes Auftrag kennen möchten und sie wissen bis heute nicht, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und wenn du sagst, es betrifft mich, ich würde so gerne herausfinden, was ist mein Platz, dann heb doch ganz kurz deine Hand, damit wir als Gemeinde auch für dich beten können. Ja, Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Lass uns doch für diese Menschen einstehen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der vielleicht nicht zu viel sagt und dennoch einen Weg vorbereitet, einen Weg bahnt, damit wir im Vertrauen dir entgegenlaufen dürfen. Und wir sprechen jetzt Berufungen aus über diese Menschen, dass du ganz neu zu ihnen sprichst, dass du den Nebel etwas klarer machst, dass du den Pfad vor ihnen öffnest, dass du die Türen schließt, die in die sie nicht gehen sollen, und die Toren weit öffnest, die du für sie vorbereitet hast. Möge deine Stimme in ihrem Herzen ankommen. Möge dein Plan für ihr Leben ihr Herz ergreifen, ihre Hände und ihre Füße. Wir bitten dich um ganz neue Begegnungen, ob du durch dein Wort sprichst, ob durch Träume, über durch Herzenswünsche, über Leiter. So bitten wir dich, dass du diesen Menschen in der nächsten Zeit einfach wieder ganz neu, ganz konkret begegnest, mit einer neuen Orientierung, um ihr Leben, ihre Ressourcen, ihre Kraft zielgerichtet einzusetzen, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen und danken dir einfach, dass du so, 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 so gut bist. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ganz kurze Erinnerung nochmal. Für diejenigen, die Interesse haben, ein bisschen was von der Mission mitzubekommen, ich habe außen ein paar Visitenkarten ausgelegt. Ansonsten könnt ihr auf mich auch zukommen. Und wir schreiben alle 3-4 Monate einen ganz kurzen Newsletter. Fühlt euch frei. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen richtig schönen Gottesdienst oder den letzten Part.